Ich lese euch den Text, aus dem die Predigt dann kommen wird, aus Johannes 20, 19 bis 21. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch.
Ja, ich wollte mal in einem T-Shirt predigen. Heute Morgen stand ich vor meinem Kleiderschrank und sagte so, was ziehst du jetzt an, welches Hemd? Und dann fiel mir ein, wer steht eigentlich auf diesem T-Shirt? Das ist von C&A, sage ich mal ganz ehrlich. Und da steht Inspire and Growth und Together and Cultivate the Love. Und ich habe gesagt, das ist doch irgendwie eine tolle Botschaft, oder? Inspiriere Wachstum zusammen, mach das zusammen, kultiviere die Liebe. Das ist doch verklausuliert eigentlich die frohe Botschaft. Und dann habe ich Sabine gefragt, kann ich so gehen? Und sagte ich, ja. Und so stehe ich jetzt hier in T-Shirt, in kurze Hose, ein Holzgewehr, sagt mein Kollege immer. Nee. Ja, die Jünger ahnten nicht in ihrem Versteck, dass etwas Neues, etwas total Großes, Weltbewegendes vor ihnen stand. Und darüber soll es in dieser Predigt gehen. Wir wollen einmal das große Ganze. Ihr wisst, ich mag immer das große Ganze. Aber es soll auch um das ganz Persönliche gehen. Und wir wollen uns am Anfang auch versuchen, in die Lage der Jünger zu versetzen, die am Anfang oder in diesem kleinen Raum in Jerusalem sich versteckten. Und wir versuchen das mal so ein bisschen nachzuverfolgen. Warum hatten sich die Jünger eingeschlossen? Sie hatten Angst. Das haben wir gehört. Und wie war wohl ihre Gefühlslage nach all den Ereignissen innerhalb dieser wenigen Tage vor dem Passafest und auch danach? Ich habe mir ein paar Begriffe aufgeschrieben. Ja, Schockstarre, Zweifel, Selbstmitleid haben sie erlebt, Resignation. Sicherlich auch Wut auf die Verkettung dieser unglücklichen Umstände, was da alles passiert ist um Jesus herum. Sie waren wütend auf Menschen, die versagt hatten. Oder die blind waren, wie der Hohe Rat, die einfach nur ihre Religion verteidigen wollten, die gesagt haben, wir tun Gott damit einen Gefallen. Wir müssen unser Volk, wir müssen unsere Religion müssen wir schützen vor diesem Jesus. Oder auch wütend auf Pilatus, der natürlich wie ein Politiker und wie ein Taktierer sich da aufgespielt hat, nach dem Motto, ich habe keine Schuld und ihr habt ja eine Möglichkeit, das zu wählen. Ich brauche mich nicht festlegen. Was ich denke, interessiert nicht. Ihr entscheidet. Und natürlich ganz stark auch, wie sie selbst sich erlebten in dieser Situation, die Enttäuschung. Und so saßen sie in diesem kleinen Raum und was ein schönes Sinnbild auch, sich einzuschließen, sich zu verstecken. Und sie wussten nicht, wie es in ihrem Leben weitergehen sollte. Und dann gab es noch diese komischen, irritierenden Nachrichten vom Sonntagmorgen. Das Grab soll leer sein. Oder Jesus ist einigen erschienen. Aber so wirklich durchschlagend und kraftvoll erreichte sie diese irritierende Nachricht nicht wirklich. Dazu fehlte ihnen der Glaube und die handfesten Beweise. Das waren ja nur Aussagen von traumatisierten Emmaus-Jüngern und von einigen Frauen, die damals gar nicht so viel galten, was sie sagten. Und sie waren alle in einer Ausnahmesituation und von daher haben sie gesagt, das lassen wir mal jetzt ein bisschen außen vor. Der Bibeltext beschreibt es, Aus dem Ort des Verstecks macht Jesus einen Ort der Begegnung und der Stärkung für ihre zukünftige Mission. Wie machte er das? Drei Dinge sind mir aufgefallen. Er stand plötzlich mitten im Raum. So nach dem Motto, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Seine Jünger erkannten ihn von seinem Körper, vom Ansehen. Sie sahen seine Wunden von der Kreuzigung. Und doch war er nicht mehr auf Türen angewiesen. Er stand mitten im Raum auf einmal. Für unsere Realität in Zeit und Raum völlig unvorstellbar. Aber vielleicht ein Hinweis auf unseren neuen Körper später. Und Jesus war der Erste der neuen Schöpfung außerhalb von Raum und Zeit. Dann fiel mir zweitens auf, Jesus macht überhaupt keine Vorwürfe. Er sagt nicht, oh ihr Feiglinge, jetzt wollen wir mal das mal richtig aufarbeiten, was da gelaufen ist, wo ihr völlig versagt habt und ich habe euch alles genau gesagt und ihr habt mich so hängen lassen. Nein, keine Vorwürfe. Und das Dritte, was mir auffiel, er hat zweimal die Worte erwähnt, Friede sei mit euch. Das war sicherlich ein ganz normaler Gruß damals, so auch in dem Wort Shalom. Aber er sagt es zweimal und Friede sei mit euch. Und aus dieser gewohnten Begrüßungsfloskel wurde in Wahrheit ein Kraftfeld Gottes, der den Jüngern zur Verfügung gestellt wurde, der Friede Gottes. In Kolosser 1 steht, alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden und Frieden mit ihm finden. Das ist geschehen, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Jesus hat durch seinen Opfertod und die Auferstehung wirklich Frieden zwischen Gott und Menschen geschaffen. Und mir ist aufgefallen, eigentlich ist dieser Friede das Allerwichtigste und das Allerkostbarste auf der Welt. Friede mit Gott. Wir können es nicht hoch genug werten. Und diesen Frieden, den kann man sich weder kaufen, noch kann man sich diesen Frieden verdienen. Man kann ihn sich nur schenken lassen, wenn das menschliche Herz dafür offen ist. Ein ganz neues Fundament war zwischen Gott und den Menschen angebrochen und gelegt worden, was auch noch heute und was auch noch morgen gelten wird. Jesus erneuert den Auftrag der Jünger. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Er hat sie mal zu Menschenfischern gemacht und sie haben gedacht, jetzt ist alles vorbei mit unserem Leben, was wollen wir machen? Und er hat ihnen neu diesen Auftrag anvertraut. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Davon sollten sie, was knallt ihr? Na, vielleicht kommt da jemand. Davon sollten sie vor den Menschen ein Zeugnis ablegen, dass Gott, der Schöpfer, den von Gott losgelösten Menschen eine Brücke der Rückkehr, der Versöhnung und Frieden gebaut hatte und die jetzt fertiggestellt war. Nicht nur eine Botschaft, sondern in Verbindung mit Kraft durch den Heiligen Geist. Das war damals 50 Tage nach Ostern. Da wurde das geboren. Jesus war auferstanden und stand nun mitten unter ihnen. Und was war nun die Reaktion der Jünger? Ganz klar, sie freuten sich. Unvorstellbare Freude. Ich glaube, das können wir gar nicht mehr nachvollziehen, was das für sie bedeutete. Dann, sie vertrauten Jesus und seinen Worten. Aber ist das ein Wunder? Er stand mitten vor ihnen. Das war kein Glaube, das war einfach ja, ein Beweis. Und ganz wichtig, sie gehorchten, indem sie in Jerusalem auf den Heiligen Geist warteten. Das hat Jesus ihnen gesagt. Wären sie sofort mit dem Beweis des auferstandenen Jesus losgerannt, so wären sie kläglich ohne den Heiligen Geist gescheitert. Und die Botschaft wäre in der Geschichte der Menschheit nur eine kurze Episode gewesen. Ich habe noch gerade heute Morgen noch einen schönen Text, der das beschreibt, gefunden. Was alles ist ohne Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist ist Gott fern. Bleibt Christus in der Vergangenheit. Ohne Heiligen Geist ist die Kirche bloße Organisation. Ist Mission Propaganda. Ohne Heiligen Geist ist christliches Handeln Sklavenmoral. Ist Evangelium toter Buchstabe. Ohne Heiligen Geist ist Autorität Herrschaft. Ist Gottesdienst Beschwörung. Das hat mir sehr gefallen, diese Beschreibung. Jesus sagte seinen Jüngern, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Welt. Und das waren keine theologischen Ansichten von damals, sondern das waren Tatsachen und Fakten, die geschaffen wurden, gut belegt und die noch heute und auch morgen gelten werden. Die Jüngerschaft hatte sich nach Pfingsten aufgelöst. Das haben wir dann auch so verfolgen können in der Bibel. Aus der Sammlung um Jesus wurde die Sendung in die Welt. Und stellt euch vor, auch schon längst in Stelle ist diese Botschaft bei uns angekommen. Sonst gäbe es dieses Haus nicht, sonst gäbe es diese Gemeinde nicht und wir würden heute hier nicht sitzen. Toll. Also eine echte Erfolgsstory. Ja, schon, aber auch eine nicht endende Leidensgeschichte über den ganzen Erdenkreis. Die Jünger hatten an dem Leiden Christi gesehen, dass die Botschaft vom angebrochenen Reich Gottes nicht überall begeistert aufgenommen wurde und haben mit großem Einsatz und großer Leidenschaft bis hin zum Märtyrertod ihr Leben dafür eingesetzt. Es war eine unvorstellbare Kraft, die darin lag. Und bei Dostojewski habe ich gelesen, liebevolle Demut ist eine Gewalt. Und die stärkste von allen. Und es gibt nichts, das ihr an Macht gleich käme. Das finde ich stark. Dass diese Kraft, diese Bereitschaft zum Leiden für Gott, für Gottes Sache, für Gottes Liebe, dass sie eigentlich die Welt auf den Kopf gestellt hat. Menschen reagieren bis heute ganz unterschiedlich auf diese Botschaft. Von totaler Gleichgültigkeit, unwichtig, nicht relevant für mein Leben, über Widerstand und Kampf bis hin zu Lebensübergaben an Gott, an diesen Gott der Liebe. Und das geht querbeet durch Generationen, das geht querbeet über Stand, über Geschlecht und Intelligenz. Menschen lehnen diese Botschaft vehement ab und andere sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Aber dank dem Heiligen Geist erlebten und erleben Menschen, die sich Jesus trotz teilgrößter Widerstände anvertrauen, seine Hilfe und Nähe und erfahren an ihm und können das vor ihren Feinden bezeugen. Aber jetzt kommt der Szenenwechsel. Jetzt sind wir ungefähr 2000 Jahre später. Wir sind im Jahre 2024. Kirchengemeinden und Christen haben es sich in ihrer kleinen oder großen Kirche, in Klammern Hütte, als Rückzugsort vor der kalten und bösen Welt gut eingerichtet. Aber wir wissen, es gibt eine wachsende Anzahl von Jesus-Nachfolgern, die sich die Angst davor haben, ihren Glauben zu leben. Und wenn ihr die Zeitschriften von Open Doors immer mal wieder seht, dann fallen euch Länder dazu ein, wo Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt, gequält und sogar getötet werden. Zum Beispiel Nordkorea, Somalia, Nigeria, Iran, Pakistan, China und. Und vor diesem Hintergrund lernen wir, glaube ich, wieder neu in Deutschland zu schätzen, Gemeinschaft mit Jesus und diese untereinander zu erleben. Deswegen feiern wir Gottesdienst, ein tiefes Erleben, wofür uns ja oft genug einfach die Worte fehlen und wir erleben Gemeinschaft und Begegnung beim Singen, beim Beten und mit Gottes Wort. Und ich habe eine Parallele entdeckt, wie damals mit den Jüngern in der Hütte. Ja, es ist auch bei uns Freude da über Jesus, über Gemeinschaft. auch ja, wir vertrauen darauf, dass Jesus lebt. Ja, auch er ist bei uns. Aber jetzt die Frage, müssen wir auch wie die Jünger auf den Heiligen Geist warten? Ich würde sagen, nein. Der Heilige Geist als die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit ist in dieser Welt seit Pfingsten geheimnisvoll im Guten am Wirken und stemmt sich den bösen und destruktiven Kräften entgegen, was wir gar nicht wahrnehmen. Und der Heilige Geist nimmt sogar Wohnung in gläubigen Menschen. Diese Botschaft und das Tun der Nächsten- und Feindesliebe hat ganze Länder, Kulturen und Religionsgemeinschaften nachhaltig inspiriert und geprägt und hat sich sogar in Strukturen wie demokratischen Verfassungen und Gesetzen niedergeschlagen, die zu mehr Gerechtigkeit führten und führen. Und trotzdem beschleicht uns das Gefühl, und wir nehmen es gerade in sogenannten aufgeklärten und toleranten Zeiten wahr, dass diese christliche Grundbotschaft von der Versöhnung mit Gott missverstanden oder sogar ausgeblendet wird oder als feindlich angesehen wird. Sie wird vehement abgelehnt und trifft auf wachsenden, offenen und versteckten Widerstand von Menschen, von ganzen Regierungen und sogar von Religionsgemeinschaften. Hat denn diese Botschaft von Gott, vom Kreuz und von der Auferstehung in unserer Zeit langsam ausgedient? Sehnen sich Menschen nach anderen irdischen Heilsversprechen auf der Basis von Humanismus, auf Vernunft oder auf anderen Machbarkeitsutopien? Jede Theorie ist willkommen, hat man den Eindruck, nur es darf nicht Gott darin vorkommen. Und ich finde, daran erkennt man so ein bisschen das fortschreitende Gift und Vernebelung, die Allergie gegen Gott. Und das sind Zeichen der Zeit. Wie sollten wir unsere Lage als Christen in dieser Welt in Deutschland einschätzen? Wir haben in den letzten 4 bis 5 Jahren an Sicherheitsgefühl und Zukunftsperspektive eingebüßt. Unvorstellbar, wie ich finde. Wir erleben hier ansatzweise davon, dass diese Welt unsicherer und ungerechter ist als angenommen. Und was andere Menschen in vielen Ländern schon längst kennengelernt haben, lernen wir jetzt so langsam kennen, wie unsicher alles ist. Aber ganz wichtig in diesem Zusammenhang, die Einladung Gottes an die Menschen, sein Versöhnungsangebot anzunehmen, steht über jede politische und gesellschaftliche Veränderung, ja sogar über jede Katastrophe. Die Notwendigkeit, dass Menschen sich mit Gott versöhnen müssen, um Zukunft über den Tod hinaus zu haben, war immer erforderlich. Und die Botschaft passt immer zu allen Zeiten und sie wird auch immer passen. Der Mensch ist eingeladen, Stellung zu beziehen zu dem Angebot Gottes. Den Menschen werden nur durch die vielfältigen, vernetzten Krisen, die wir erleben, die Dringlichkeit vor Augen geführt, dass der von Gott losgesagte Mensch sich in diverse Sackgassen hineinmanövriert hat. Aber die Sendung Gottes und der Auftrag ist geblieben. Trotz der sich ändernden Rahmenbedingungen müssen wir Christus-Nachfolger in diesen Zeiten Wege finden, um mutiger Licht in dieser Welt zu sein, in unserem Land zu sein, für die Hoffnung durch Jesus Christus. Aber wir spüren, wo in früheren Jahren Menschen noch gleichgültig auf diese Botschaft reagiert haben, müssen Christen mit einer größeren Palette an Widerstand und Anfeindungen rechnen. Ja, der Umgang miteinander ist dünnhäutiger geworden. Und ich glaube, das könnt ihr alle bestätigen. Und das macht uns Angst. Diese große Radikalität, dieses pauschale Ablehnen, dieses pauschale Verurteilen, dieses Lass mich damit zufrieden. Das Thema ist durch. Hau ab. Genauso wie die Jünger auf den Heiligen Geist warten mussten, kann es den Gemeinden und Christen nur in dieser Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist gelingen, Jesus treu zu bleiben. Paulus schreibt, das ist wichtig, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben, im Epheser. Und er steht sogar, dem Teufel ist gegeben Macht auf Erden und kämpft gegen Gott und alles, was zu Gott gehört. Dazu gehört auch die Gemeinde. Dazu gehören auch die Christen. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Eine gute Nachricht. Gott ist mächtiger. Und das Böse muss in dieser Welt ausreifen. Aber es muss letztendlich sogar für Gottes Plan arbeiten. Denn Gottes Reich wächst im Verborgenen und in der Leidenschaft und im mutigen Zeugnis. Natürlich muss auf Krisen reagiert werden. Ich plädiere nicht für eine Weltuntergangsstimmung. Denn Menschen werden durch Krisen in ihrem Leben bedroht und bedrohen einander. Und die Krisen dieser Welt erfordern alle Kräfte, alle menschlichen Kräfte und alle menschliche Intelligenz und auch alle künstliche Intelligenz im guten Sinne. Aber als Nachfolger Jesu brauchen wir einen größeren Horizont als nur das Anstarren von alten, ungelösten Konflikten, die uns in der Gegenwart zu schaffen machen und das Kämpfen gegen neue Krisen am Horizont. Wir brauchen eine Horizonterweiterung. Und deshalb müssen wir als Nachfolger Jesu die Heilsgeschichte der Bibel kennen und ernst nehmen. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dabei steht nicht nur deine und meine Erlösung im Mittelpunkt. Lassen wir uns den Blick weiten, dass Jesus etwas viel Größeres ermöglicht hat. Und die ganze stöhnende Kreatur wird auch erlöst werden. Wann das sein wird, wissen wir nicht. Aber lasst euch in diesen unruhigen Zeiten mehr auf Gottes Zukunft ausrichten. Denn dann werden wir bestimmt nicht zu früh die Hände für eine gerechtere Welt in den Schoß legen. Das Böse in den Strukturen dieser Welt, in Menschen, in Bewegungen, in Regierungen, das muss sich outen und das muss sich herauswachsen. Es muss aus der Deckung kommen. Und wir nehmen es über die Nachrichten wahr, wenn über Ungerechtigkeiten und dunkle Machenschaften berichtet wird. Und ich merke an mir, wie naiv und gutgläubig doch mein Blick auf diese verlorene Welt ist. Bis Jesus wiederkommt, wird es global gesehen mit dieser Welt nicht in Richtung mehr Frieden, mehr Freiheit oder mehr Gerechtigkeit gehen, sondern die Lage wird sich gesellschaftlich, international und auch hinsichtlich der Umweltzerstörung weiter zuspitzen. Und dafür braucht man kein Prophet sein. Keine Frage. Natürlich werden auch weiterhin gute Lösungen für Probleme gefunden werden und hilfreiche Entdeckungen gemacht werden. Davon bin ich überzeugt. Und so manche Herausforderung in der Zukunft wird auch bestanden werden. Aber das große Ganze, diese Welt, diese verlorene Welt, wird einmal zu Ende gehen und wird zu einem Ende kommen und das Böse wird Überhand nehmen. Der Mensch im Allgemeinen muss das ernten, was er ohne Gott gesät hat. Man kann es Ursache-Wirkung nennen, man kann es Gericht oder man kann es Zorn Gottes nennen, wie auch immer. Und es heißt auch nicht, dass in diesen schweren Zeiten keine Menschen mehr zum Glauben an Gott kommen werden. Im Gegenteil, wir dürfen und sollen die große Hoffnung haben und sollen dafür beten und selbst Hindernisse aus dem Weg räumen für unsere Mitmenschen, dass Gott auch Menschen die Augen öffnen wird und dass sie ihre Lage und die Gnade durch den Heiligen Geist erkennen werden. Und jetzt vom Großen und Ganzen wieder zu einer Frage. Wie können wir uns als Nachfolger Jesu sinnvoll einbringen? Sozusagen zwischen Weltuntergangsstimmung und eben noch schnell die Welt retten. Wie können wir uns einbringen? Mir sind zwei Vorschläge, ich möchte euch zwei Vorschläge machen, die sind mir wichtig geworden. Der Vorschlag 1, Überschrift treu bleiben. Treu bleiben in deiner Beziehung und in deinem Bekenntnis zu Jesus. Treu bleiben zu deiner Gemeinde. Auch in Zeiten, wo es vielleicht schwerfällt, dran zu bleiben, hinzugehen, sich einzubringen. Treu bleiben in deinem persönlichen Nachfolgeversprechen gegen alle Trägheiten in deinem Leben, gegen alle Widerstände in deinem Leben. Durch jede echte Begegnung mit Jesus im persönlichen Umgang, ich bin davon überzeugt, werden wir verändert, werden wir geprägt, werden wir umgestaltet. Und wir wachsen in diesen Wunsch hinein, mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Und denk daran, jeder Mensch hat in seinem Leben, in seiner Tiefe Glaubensfragen, auch wenn die vielleicht ganz tief verschüttet sind. Und er sagt, geh da nicht ran, Vorsicht. Jeder Mensch hat diese Fragen über den Glauben. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Der Theologe Adolf Schlatter schrieb einmal, wenn wir uns vornehmen, nur noch die innerliche Herzensfrömmigkeit zu leben, ohne Werk und ohne Wort, dann werden wir undeutliche und schwankende Stimmungen ernten. Und er schreibt, in jedem guten Werk und Wort wird unsere innere Verbundenheit mit dem Herrn konkret und fest. Und das stärkt auch unser Zeugnis vor Menschen. Vorschlag Nummer 2. Vorschlag 1, in der Treue leben, treu bleiben. Vorschlag 2, versöhnt leben. Der versprochene Friede Gottes in Aktion. Der Friede Gottes sei mit euch, hat Jesus den Jüngern zugesprochen. Und das will uns auch der Heilige Geist zusprechen. Ganzheitlich versöhnt leben einüben. Ich habe in einem Buch etwas Schönes dazu gelesen. Wer versöhnt ist, versöhnt mit Gott, gehe ich mal jetzt so als Basis davon aus, kann sowohl mit seinem eigenen Leben, seiner Biografie und seinen Begrenzungen, als auch mit anderen Menschen und mit weltlichen Umständen versöhnt werden. Dadurch kann er dazu beitragen, dass Versöhnung in der Welt geschieht. Dadurch kann er dazu beitragen, dass Versöhnung in der Welt geschieht, auch wenn das ein zum Teil langer und schwieriger Prozess sein kann. Ja, letzte, abschließende Prüfungsfrage. Welche Hilfe zur Ermutigung bietet Jesus auch uns heute an? Dieselbe Kraft, die er damals den Jüngern gegeben hat, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist jedem als Mitbewohner zugesagt, der sein Leben Jesus Christus übergeben hat. Der Heilige Geist, Entschuldigung, ich bin jetzt mal gerade verrutscht. Jesus will dich an deinem Ort des Versteckens oder des Rückzugs durch den Heiligen Geist will er dich besuchen und daraus einen Ort der Begegnung und der Ermutigung machen. Jetzt mal die Frage, erlebst du den Heiligen Geist immer wieder in dir? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage und wir fangen aber gleich ganz, ganz, ganz oben an. Aber erlebst du den Heiligen Geist in Form von Zuspruch, von Halt, von Leitung in kleinen Dingen des Alltags, der Begegnung? Erlebst du den Heiligen Geist in Korrektur in deinem Glaubensleben? als Rückmeldung oder auch als Ermutigung. Bleibe nicht bei deinem christlichen Bekenntnis in dir stehen. Gebe dich nicht damit zufrieden, dass du einen guten Platz in einer Gemeinde gefunden hast, sondern investiere Zeit im Alltag, deine Beziehung zu Jesus wachsen zu lassen. Erlaube dem Heiligen Geist, seine Arbeit in dir zu tun und dich mit Jesus zu ermutigen. Und vertraue darauf, dass der Heilige Geist ganz behutsam vorgeht, dass er dich heiler machen will und nichts Neues kaputt macht. Wage Neues zu denken und lass dich zu neuen kleinen Taten herausfordern und erlebe die Grenzerweiterungen, die deinen Glauben und dein Zeugnis stärken werden. Ja, jetzt steht hier das Wort Amen. Und das sage ich jetzt auch zu euch. Amen und Gott segne euch.